Danke, dass das wahr ist. Danke, dass das stimmt. Danke, dass du das für uns bist, Herr Jesus Christus. Und danke, dass du einen Weg gefunden hast, in unser Leben hineinzutreten und unsere Mitte geworden bist. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und wir danken dir dafür, dass wir auch an diesem Tag darüber nachdenken dürfen und dass wir uns mitnehmen lassen dürfen und können und wollen, wie das gehen kann, dass wir Licht und Salz sind, dass ein Stück Evangelium von uns hineingeht in die Welt, in der wir jetzt gerade leben. Und wir danken dir für alles, was an Anregungen, an Impulsen, an Gutem schon uns gesagt wurde. Wir bitten dich um diese zweite Einheit, um dein Segnen im Hören, im Reden. Wir bitten dich um die Wirksamkeit deines guten Heiligen Geistes und danken dir, dass du hier in unserer Mitte bist. Gelobt seist du. Amen.
Wir haben einen Morgen miteinander verbracht. Ich denke, es könnte interessant sein, 2, 3, 4 Stimmen einzuholen. Was hat dich bewegt von heute Vormittag? Gibt es so den einen Gedanken, den du mitnimmst? Wer möchte sich äußern? Wir machen das ganz frei und sind dann nachher hellwach. Mission beginnt nicht mit einer Tätigkeit, sondern mit dem Blick auf Jesus Christus. Danke. Dass ich nicht aus mir heraus irgendwie leuchten soll, krampfhaft, sondern dass es meine Aufgabe sein darf, Jesus Christus wiederzuspiegeln. Danke vielmals. Das Ausgehen vom Glanz Gottes, ja, das macht glänzend, oder? Das ist schön. Ja, dass das Warum ein starker Motivator ist, also dass man nicht mit dem sozusagen, wie machen wir es beginnt, sondern weshalb überhaupt, was ist das Ziel? Danke vielmals. Danke vielmals. Ihr habt uns schon wieder mit hineingenommen. Wir sind voll da, wo wir sein sollen. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, über Slido Fragen zu stellen, die ich dann im Verlaufe des Nachmittags aufnehme. Wer gerne die Präsentation haben möchte, kann sie über diese Homepage runterladen, schweyer.ch/lahö. Was für eine wunderbare Abkürzung, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Das ist, hat mich sehr viel Fantasie gekostet für heute. Oder über den QR-Code und dann kann man sich die Präsentation direkt als PDF runterladen. Wir sind also jetzt daran, uns der Winterlandschaft zuzuwenden. Das wollen wir jetzt auch tun und wir haben damit begonnen zu sehen, dass es hier um die Frage der Säkularisierung geht und dass Säkularisierung etwas damit zu tun hat, was ein Wechsel in der Gemeinde darstellt, in der Art und Weise unserer christlichen Prägung. Und da steigen wir ein mit nochmals einigen zusätzlichen Fakten. Es ist also die Frage, sind Sie religiös erzogen worden? Und hier sehen Sie die Werte bei den Menschen, die über 70 Jahre alt sind und den Menschen, die 16 bis 24 Jahre alt sind. Die Frage wurde 2023 gestellt im Religionsmonitor. Und Sie sehen den sozusagen Rückgang bei Menschen, die über 70 Jahre alt sind, waren es 56% im Westen und 35 bis 35% im Osten. Und das ist auf unter 30% im Westen gesunken und in den Ostländern auf unter 20%. Das heißt, wir haben hier einen Generationeneffekt. Man kann sagen, Säkularisierung bedeutet, dass jede neue Generation weniger religiös geprägt ist. Und ich spreche jetzt gar nicht irgendwie von Fragen einer persönlichen Jesusbeziehung oder einer persönlichen Frömmigkeit, sondern ich spreche überhaupt an dem Vokabular, das man mitkriegt, an dem Selbstverständlichen, dass man mit Begriffen wie Gott, Jesus und Kirche noch überhaupt etwas anfangen kann. Und dass wir sozusagen einen Generationeneffekt haben. Generationen abnehmenden Glaubens hat es ein Schweizer Religionssoziologe betitelt. Und das sieht man in allen Fragen, die man stellt. Wir haben hier nochmals einen ähnlichen Vergleich. Wenn wir sagen, wir legen den Standardwert bei der Gruppe 70 plus und in allen Fragen legen wir den Standardwert auf 100, dann kann man sagen, dass alle Formen von Religiosität bis in der jüngsten Generation abgenommen hat. Es gab zwar einen Anstieg von kirchenferner Religiosität, das wären so Bereiche von Esoterik und sowas, in einem kleinen Zwischenhoch gewissermaßen, aber sonst alle Werte sind tiefer. Sei das die kirchenferne Religiosität, sei es pantheistische Einstellung, religiöse Erfahrungen, also ob man irgendwo im Alltag etwas Religiöses erfahren hat, ein Vergleich von -30% in der gelben Kurve von 100 bis rund 70, die Orientierung an der Bibel, kirchennahe Religiosität, eigentlich in allen Bereichen, das heißt nicht nur in einer Fragestellung, sondern ganz rundherum, nicht nur bei den ultrafrommen Themen, sondern ganz allgemein in den religiösen Themen kann man sagen, unsere Gesellschaft tickt heute weniger religiös, hat weniger Empfinden für das Transzendente, hat weniger Empfinden für, dass es etwas gibt, was über diese Welt hinausgeht. Man könnte es vielleicht vergleichen wie bei einem Fußballstadion, das man zudecken kann mit einem Deckel, dass wir den Deckel über uns geschlossen haben. Und so tun, wie wenn diese Welt alles ist, was es gibt. Und dass es immer weniger Menschen gibt, die ein Empfinden dafür hat, dass es mehr gibt als das Fußballstadion, weil es gar nicht mehr über den Deckel hinaus sieht. Und das sieht man jetzt auch im Zeitvergleich nochmals sehr deutlich. Wir haben die grünen Balken von 2013 und die dunklen von 2023. Da sieht man, dass alles, was mit positiver religiöser Prägung zu tun hat, rückläufig ist. Nämlich die religiöse Erziehung, der Gottesglaube, die religiöse Selbsteinschätzung, also die Frage, findest du, dass du ein religiöser Mensch bist, die Teilnahme am Gottesdienst, die Häufigkeit des Gebets. Und dass umgekehrt die Themen, die weniger religiös sind, alle zugenommen haben, nämlich gar kein Gottesglaube, nie beten, sich selber nicht als religiös einschätzen, so dass deutlich wird, wir haben hier auch in einem 10-Jahres-Vergleich einen deutlichen Schub, einen Säkularisierungsschub erlebt. Es gibt alle 10 Jahre eine Umfrage in Deutschland unter den Kirchenmitgliedern, die sogenannte KMU-Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Und in diesem Jahr wurden nicht nur Kirchenmitglieder gefragt, sondern auch säkulare Menschen, sozusagen, damit man ein breites Feld hat, also eine gesellschaftliche Befragung. Und man hat dann versucht, das einzuteilen in einer Grafik. Und hier ist die kirchenferne Religiosität. Wenn die hoch ist, heißt das, man ist so etwas esoterisch. Man tickt esoterisch, man glaubt an übersinnliche Kräfte, aber nicht an ein personales Gegenüber. Aber zumindest ein offenes Universum, sag mal so, dass es mehr gibt als nur Materialismus. Tief bedeutet, das ist kaum vorhanden. Kirchennahe Religiosität, hoch ist fromm, einfach gesagt. Also, dass man einen klassischen Gottesglauben hat, tief ist, dass der nicht vorhanden ist. Tief, tief bedeutet, die säkular geschlossenen, das sind typische Materialisten vom Weltbild her. Das heißt, man versucht, die Welt aus sich heraus zu erklären und man denkt nicht, dass es irgendetwas Übersinnliches gibt und man findet es eigentlich ein Blödsinn, wenn man an so etwas wie Edelsteine glaubt, genauso wie es ein Blödsinn ist, an die Auferstehung von Jesus Christus zu glauben. Eigentlich alles, was nicht naturwissenschaftlich beweisbar ist, wird als Unsinn angesehen, also ein ganz materialistisches Weltbild. Die sozusagen Lahö würde ungefähr hierher gehören. So. Wenig esoterisch, hochkirchennahe Religiosität, oder so. Also, so wie ich jetzt wahrgenommen habe, ist es nicht so wahnsinnig esoterisch hier im Haus. So. Und jetzt sieht man natürlich, wo die größte Kartoffel sitzt. Die größte Kartoffel sitzt nicht bei den Esoterikern, sondern die größte Kartoffel sitzt hier unten links, die säkular geschlossene. Das ist die schnellstwachsende und größte Kartoffel. Und aktuell ist es so, dass unsere Entwicklung in der Gesellschaft so verläuft. Das heißt, Menschen, die noch eine lose Bindung an religiöse Themen haben, werden weniger religiös. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen weniger religiös werden, ist viel größer als dass sie religiöser werden. Ich versuche es nochmals zu verdeutlichen. Wenn Lahö-Menschen Kinder haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil ihrer Kinder weniger stark glaubt als die Eltern, relativ hoch in einer säkularen Gesellschaft. Und sie ist viel höher, als dass säkulare Eltern Kinder haben und die plötzlich frommer werden. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der wir damit rechnen müssen, dass es normaler ist, dass Kinder aus christlichen Familien weniger christlich sind, und zwar viel stärker, als dass Kinder aus säkularen Familien plötzlich christlich werden. Der normale Trend zieht Richtung Säkularisierung. Und wir spüren das, wir spüren es in der Erziehung, wir spüren es in der Kirchenlandschaft. Das heißt, es braucht mehr Anstrengung gewissermaßen gegen den Trend. Die Gruppe hier bleibt ungefähr konstant. Was am meisten aufgerieben ist, ist dieser mittlere Teil, die jetzt noch religiös distanziert sind. Und jetzt erinnern wir uns, das ist genau der Teil, an den wir uns früher in unseren Evangelisationsbemühungen gerichtet haben. Die, die nur auf dem Papier Christ sind. Dieser Teich schwindet am schnellsten, schrumpft am schnellsten. Der esoterische Teil bleibt ungefähr konstant. Um das nochmals deutlich zu sagen, wir haben manchmal den Eindruck, wir haben einen Esoterik-Boom. Manchmal gehen auch solche Worte durch die Gemeindelandschaft. Wir haben auch manchmal den Eindruck, wir stehen vor einer Islamisierung der Gesellschaft. Auch das ist eine Sorge, die manchmal umtreibt. Faktisch, also religionssoziologisch betrachtet, von den Zahlen her, haben wir weder einen Islamisierungsboom noch einen Esoterik-Boom, sondern einen Säkularisierungsboom. Also es ist nicht so, dass säkulare Menschen plötzlich Esoteriker werden oder plötzlich Moslems werden, sondern dass mehr Esoteriker und mehr Moslems säkular werden. Wir haben die schnellst wachsende religiöse Gruppe in unserer Gesellschaft, sind weder Esoteriker noch Moslems, sondern die schnellst wachsende Gruppe sind gleichgültige Menschen. Sind Menschen, die keinen Bezug zu überhaupt keiner Art von Religion mehr haben. Und das ist eine Frage, die uns beschäftigen sollte. In wissenschaftlicher Hinsicht hat Charles Taylor das in seinem monumentalen Werk »Ein säkulares Zeitalter« geschrieben. Das Werk hat 900 Seiten, und ich habe gedacht, statt dass ihr das lesen müsst, sage ich euch das Wichtigste in 2 Minuten. Ja, das ist so. Aber man kann nicht, das Werk ist natürlich ist noch viel reicher, und es ist auch, wer immer sich mit der säkularisierenden, also mit der säkularisierenden Gesellschaft auseinandersetzen will und das in einer Tiefe tun will, kommt an diesem Werk fast nicht vorbei. Er spricht von 3 Säkularitäten. Die Säkularität 1 ist der schwindende Einfluss der Kirche. Das ist ganz offensichtlich. Ob die Kirche zu irgendetwas noch etwas zu sagen hat oder so, ist eigentlich relativ irrelevant. Also die Kirche meint es zwar, es sei noch relevant, wenn sie irgendwelche politischen Statements abgibt, aber niemand will die eigentlich mehr hören. Weder die Kirchenmitglieder noch die Politiker. Das ist ein Prozess, der mit der Aufklärung begann, also mit der Loslösung der Kirche aus den anderen Lebensbereichen, dass die Wirtschaft auch ohne Kirche funktioniert, dass die Politik ohne Kirche funktioniert und dass auch das Bildungswesen ohne Kirche funktioniert und sich davon abgelöst hat. Dieser Prozess, der ist nach wie vor voll präsent. Das heißt, die Tendenz ist nicht so, dass die Kirche plötzlich mehr Einfluss erhält auf die Ausgestaltung von Lehrplänen in Grundschulen. Das Gegenteil ist der Fall. Der Einfluss der Kirche auf die Ausgestaltung von Lehrplänen wird immer geringer, und das ist Säkularität 1. Säkularität 2 ist schwindende Glaubenspraxis. Das könnte man sagen, das ist die individuelle Seite, dass im Durchschnitt Menschen weniger beten, weniger Bibel lesen, weniger an religiösen Versammlungen teilnehmen, also weniger am Gottesdienst teilnehmen, und dass das sinkend ist, das sieht man eigentlich sehr deutlich. Das bedeutet, man gehört eigentlich noch zur Kirche, aber pflegt das eigene Leben nicht mehr aktiv als Christ. Und Säkularität 3 bedeutet, dass die Selbstverständlichkeit des Glaubens zurückgegangen ist. Während es hier doch noch selbstverständlich war, dass man zur Kirche gehört, ist es hier nicht mehr selbstverständlich. Das heißt, man lebt das Leben so, wie wenn es Gott nicht geben würde. Und man vermisst es gar nicht. Man könnte auch sagen, man hat vergessen, dass man Gott vergessen hat. Es ist normal, ohne Gott zu leben. Und es ist etwas seltsam, mit Gott zu leben. Das bedeutet Säkularität 3. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man zur Kirche gehört, dass man irgendwie religiöses Vokabular kennt und damit arbeiten kann. Säkularität 3 heißt also, es ist normal, so zu leben, wie wenn es Gott nicht geben würde. Hans Joas spricht von einem ahnungslosen, veralltäglichten, zur Gewohnheit gewordenen Atheismus. Also Gewohnheitsatheismus bedeutet nicht, ich bin gegen Gott, sondern ich bin gleichgültig Gott gegenüber. Es spielt keine Rolle, Gott ist kein relevanter Faktor, nicht mal einer, gegen den ich mich sträube. Also solange jemand noch Atheist ist, kann man sehr gut mit ihm diskutieren. Das finde ich auch spannend. Gelegentlich laden wir auch Atheisten zu uns an die Hochschule ein und dann kommen wir in eine Diskussion. Und so mit überzeugten Atheisten, die haben wenigstens noch eine Überzeugung, mit der man streiten kann, während viele Menschen es gibt, mit denen kann man nicht mehr streiten, weil es einfach gleichgültig geworden ist, weil Gott keine Rolle mehr spielt. Und das heißt, Glaube ist nicht selbstverständlich, sondern ist einfach eine Option unter vielen anderen. Und das heißt auch, es benötigt mehr Investition. In unserem Buch haben wir Begrifflichkeiten verwendet, um diese Bewegung nachzuzeichnen. Und zwar sprechen wir von einer christentümlichen und einer nachchristentümlichen Gesellschaft. Wir sagen extra nicht christlich und nachchristlich. Mit christentümlich meinen wir eine Gesellschaft, in der die ganze Kultur vom christlichen Gedanken geprägt ist. Das heißt nicht, dass in einer christentümlichen Gesellschaft alle Menschen überzeugte Christen sind, aber dass die ganze Gesetzgebung, die Schulbildung, das Vertrauen beim Wirtschaften, die Art und Weise, wie wir den Menschen betrachten, von christlichen Grundwerten geprägt ist, dass man also christlich grundiert ist. Man hat sozusagen einen hohen christlichen Grundwasserspiegel und das geht in alle Bereiche des gemeinsamen und individuellen Lebens ein. In einer nachchristentümlichen Gesellschaft ist das nicht mehr selbstverständlich und es ist auch weniger anerkannt. Das heißt, man muss mit mehr Widerstand rechnen. In einer christentümlichen Gesellschaft kann man sagen, ein guter Christ ist auch ein guter Bürger. Der bezahlt Steuern, der ist ein fleißiger Arbeiter. Da kommt man nicht so in Widerspruch mit dem Staat, wenn man ein guter Christ ist. In einer nachchristentümlichen Gesellschaft kann es wieder zu stärkeren Widersprüchen kommen, dass man nicht automatisch als guter Bürger angesehen ist, wenn man ein guter Christ ist. Das war die Situation der ersten Christen, als sie im Römischen Reich sich ausgebreitet haben, dass sie eine Gefahr waren für das römische Imperium und deshalb verfolgt wurden. Deshalb stehen wir vor einer Zeit, in der man damit rechnen muss, dass es mehr Überzeugung braucht, um Christ zu sein. Und das heißt, es braucht für Eltern mehr Investition, um ihre Kinder christlich zu erziehen, weil niemand sie dazu ermutigt. Es gibt nichts in unserem säkularen Umfeld, was christliche Eltern sagt, so toll, wenn ihr eure Kinder christlich prägt. Man muss es eigentlich genau umgekehrt, entgegen dem Druck der Gesellschaft tun und muss es daher sehr bewusst tun. Das heißt, wenn wir unbewusst uns einfach hingeben, den Trends, wie wir sind, dann werden wir auch mit hineingenommen in einen Säkularisierungstrend und das nennt man dann christliche Selbstsäkularisierung. Und das führt dann dazu, dass wir zwar noch meinen, fromm zu sein, aber innerlich säkularer sind, als wir eigentlich wollen. Und vermutlich trifft das auf mich schon zu. Und vermutlich auf manche von uns, dass wir viel säkularer ticken, als uns eigentlich bewusst ist. Weil wir Teil sind unserer Gesellschaft, weil wir uns diesen Kräften kaum entziehen können, weil auch wir, wenn es um viele Dinge, Alltagsdinge geht, so leben, als ob es Gott nicht geben würde. Das heißt, auch hier beginnt es bei uns. Das heißt, es erfordert mehr Überzeugung. Man könnte im Bild sagen, das Feuer muss heißer brennen. Das Glaubensfeuer. Selbstsäkularisierung würde bedeuten, das Feuer droht zu erlöschen. Und angesichts einer säkularen Kultur muss der Unterschied wieder deutlicher werden. Wenn man nun schaut, was für Menschen von unseren Kirchen erreicht werden, sieht die Lage so aus. Das ist die Studie, die mein Kollege Philipp Bartholomä gemacht hat. Und das Ergebnis ist auch in unserem Buch abgedruckt, dass nämlich von den Personen, die wir erreichen in unseren Kirchen, 8% zu diesem säkularen Milieu gehört. Alle anderen gehören zu einem christlich geprägten Milieu. Erinnert ihr euch an die Zahl ganz am Anfang, wie viele unter euch ohne religiöse Prägung aufgewachsen sind? 9, es war genau die. Also ihr seid genau das Abbild im Prinzip dessen, was die Kirche erreicht an einer säkularen Gesellschaft. Also im Prinzip hätte man die Studie nur mit euch machen können und dann wäre genau das gleiche Ergebnis rausgekommen. Man denkt dann manchmal, vielleicht gibt es moderne Gemeinden, denen das besser gelingt. So moderne Gemeinden wie beispielsweise ICF. Letztes Jahr ist eine Studie erschienen zum ICF und hat auch dort die Frage untersucht, woher kommen die Menschen, die im ICF ein- und ausgehen. Und das Ergebnis, es sind 9,2, die aus dem konfessionslosen Milieu stammen. Also im Prinzip auch in der gleichen Größenordnung. Und das stellt ja nochmals uns vor die Frage, wen sollen und wollen wir eigentlich mit dem Evangelium erreichen? Soziologisch kann man das nochmals an einer bestimmten Frage stellen, nämlich wer ist unser relevantes Gegenüber? Soziologisch grenzt sich jede Gruppe gegen irgendjemanden ab. Also beispielsweise beim Fußball sieht man das so. Oder die Fußballfans von Bayern München, die grenzen sich nicht ab gegen den Eishockey-Club X sowieso, sondern gegen andere Fußball-Club-Fans. Und die Fans der Schweizer Nationalmannschaft, die freuen sich nur ein klein wenig darüber, dass sie in der WM weitergekommen sind als ihre großen Nachbarn. Das ist Identität durch Abgrenzung. Und es ist eigentlich klar, man grenzt, also das stellt die Frage, wer ist mein relevantes Gegenüber, von dem ich mich abgrenze? Und jetzt beispielsweise für viele Freikirchen war lange klar, unser relevantes Gegenüber sind die Großkirchen. Das sind die lahmen, lauen oder wie auch immer verstaubten Kirchen, gegen die müssen wir uns abgrenzen, die müssen wir für den Glauben gewinnen. Das sind sozusagen, an denen arbeiten wir uns ab. Nun gibt es die aber immer viel weniger. Wer ist also unser relevantes Gegenüber? Für manche Freikirchen sind es einfach andere freikirchliche Traditionen. Dann grenzen sich die Pfingstler gegenüber Konservativen ab oder Konservative gegenüber Pfingstlern oder Lahö gegenüber den Rest der Welt oder ich weiß, nee, das wäre jetzt nicht lieb. Das war jetzt gar nicht lieb. Das war. Es ist was dran. So. Oder wer auch immer. Das heißt, das ist so eine innerkirchliche Abgrenzung. Dann haben wir schon darüber gesprochen, dass es die Abgrenzung gibt gegenüber anderen Religionen, heute besonders gegenüber dem Islam oder gegenüber esoterischen Praktiken. Und Philipp und ich plädieren in unserem Buch dafür, nicht, dass diese Abgrenzungen unwichtig wären. Und das sind alles Auseinandersetzungen, die man führen muss. Aber wir sollten nicht die schnellst wachsende, größte Gruppe unerreichter Menschen in unserem Kontext vergessen. Missionarisch sprechen wir immer wieder von Mission in unerreichten Völkern. Und die größte Gruppe von unerreichten Menschen in unserem Kontext sind weder Esoteriker noch Moslems, noch die konservativen oder pfingstlichen falschen Gemeinden, noch die Großkirchen, sondern die größte Gruppe unerreichter Menschen sind die säkular tickenden Menschen. Ich habe hier symbolisch dafür die Roche-Türme von Basel genommen. Die größten Bauwerke in der Schweiz, gewissermaßen unsere Babylon-Türme, die wir hier hingestellt haben. Wer ist also unser relevantes Gegenüber? Und ich glaube, da müssen wir in manchen Gemeinden noch umdenken, weil wir noch in solchen Schablonen drin sind, dass wir uns gegen die Großkirchen wehren oder gegen irgendwelche andere Freikirchen, die in bestimmten Fragen etwas anders ticken als wir. Und deshalb braucht es manchmal so etwas wie Umpacken im Kopf und natürlich jetzt im Rückblick, jetzt passt es natürlich wunderbar, wenn man jetzt den neuen zukünftigen Nationaltrainer, der Deutschland wieder auf die Reihe kriegt, hier in dieser Abbildung sieht. Das war die Werbung von Opel, Umpacken im Kopf. Und manchmal müssen wir auch als Gemeinde umpacken im Kopf. Das heißt, uns von alten Mustern der Abgrenzung lösen und uns auf ein neues Gegenüber einstellen. Und dieses Umpacken im Kopf ist notwendig im Blick auf unsere Gesellschaft, auf ein neues Gegenüber. Wenn wir nicht umpacken im Kopf, gewissermaßen in den alten Denkmustern stecken bleiben, verpassen wir eigentlich die großen Entwicklungen, in denen aktuell unsere Gesellschaft steht, dann wird unsere Gemeindepraxis immer mehr eine Bridge to Nowhere sein. Umpacken im Kopf ist natürlich ein super Slogan. Mir gefällt er nur halb, weil ich glaube, im Kern muss man umpacken im Herz. Aber das Umpacken im Kopf heißt, die schnellst wachsende Gruppe in der religiösen Landschaft sind Menschen, die ihr Leben ohne Gott gestalten. Und es ist gerade diese Gruppe, die zumindest Freikirchen mit ihren evangelistischen Bemühungen am wenigsten erreichen. Das heißt, Freikirchen gelingt es viel mehr, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, die religiöses Vorwissen mitbringen, die einen hohen religiösen Grundwasserspiegel haben. Deshalb ist es sehr, sehr viel einfacher, mit Personen mit Migrationshintergrund über den Glauben zu sprechen und mit Esoterikern. Das ist wirklich nicht schwer. Finde ich auch viel einfacher. Es ist übrigens auch viel einfacher, mit Kiffern über den Glauben zu sprechen, als mit Hardcore-Materialisten. Gott liebt aber unsere säkularen Hardcore-Materialisten ebenso sehr wie die Migranten und die Esoteriker. Und wir dürfen sie nicht aus den Augen verlieren, weil Gott sie nicht aus den Augen verliert. Wir haben einiges an Erfahrung gewonnen und wir haben viel Erfahrung, wie wir Menschen mit dem Evangelium erreichen, die schon religiöses Grundwissen mitbringen. Da haben wir viel Erfahrung. Da müssen wir nicht so viel neu dazulernen. Da wissen wir, wie das eigentlich geht. Wir haben aber wenig Erfahrung, wie wir Menschen mit dem Evangelium erreichen können, die sozusagen religiös abgeschaltet sind und religiös apathisch geworden sind und religiös gleichgültig geworden sind. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, da haben auch Philipp und ich nicht viele Erfahrungen. Wir sehen nur die Not. Und wir sehen die Notwendigkeit, dass wir uns dieser schnellst wachsenden Gruppe, dass wir die nicht aus unserem Kopf rausdrängen, sondern die in unser Herz hineinlassen, damit wir sie tragen, weil wir ein Anliegen dafür haben, dass gerade diese Menschen auch etwas von der Liebe Gottes erfahren können. Das ist eigentlich das, was uns umtreibt. Das ist die Frage, die uns bewegt. Das ist die Frage, weshalb dieses Büchlein auch entstanden ist, Gemeinde mit Mission. Das ist die Frage, die ich in den letzten Jahren mit unzähligen Gemeindeleitungen bewegt habe, wie sie umstellen können, wie sie umparken können im Kopf und eben wie sie dann nicht nur im Kopf umparken können, sondern wie sie umparken können im Herz. Und beides hängt damit zusammen, sozusagen die Liebe zu Gott, diese Leidenschaft zu Gott, das Feuer für Gott, der Glanz, von dem wir heute gesprochen haben, und dann die Liebe zu unseren säkularen Mitmenschen, die ihr Leben so gestalten, wie wenn es Gott nicht geben würde. Und diese Kombination mündet dann schließlich in neue Mission hinein. Es ist nicht das Ende der Geschichte, auch die säkulare Bewegung, und ich möchte das hier auch offen ansprechen. Es gibt auch so etwas wie Postsäkularismus, also eine Zeit nach, Post heißt nach säkulare Zeit. Der eben erst verstorbene Jürgen Habermas hat das sehr stark betont in seiner letzten Zeit, nachdem er lange Zeit religionskritisch unterwegs war, hat er in seiner letzten Lebensphase als Philosoph gesehen, wie katastrophal es für eine Gesellschaft ist, wenn sie rein säkular ist. Also er, der selber ein Promotor des Säkularen war, hat am Ende seines Lebens gesehen, wie katastrophal die Auswirkungen sind und hat gesagt, wie notwendig es ist, dass Glaubensthemen in der Gesellschaft präsent ist. Und ja, es stimmt, es gibt solche Phänomene. Natürlich kann man sagen, nur weil Menschen nicht mehr in der Kirche sind, heißt das nicht, dass sie gar nicht mehr religiös sind, und das stimmt. Das stimmt. Es gibt auch sowas wie religiöses Empfinden außerhalb der Kirche, und das müssen wir ebenso sehr wahrnehmen. Und man kann auch sagen, dass es eine Vervielfältigung gegeben hat, eine Pluralität der religiösen Praxis und der religiösen Spiritualität und der Glaubensanstellungen. Das stimmt auch. Und was wirklich stimmt, und da hat Habermas recht, dass Religion wieder öffentlichkeitsfähig geworden ist. Wir hatten eine Zeit, so in den 80er, 90er Jahren, da war Religion ein Tabuthema im öffentlichen Diskurs, in den Medien, an vielen Stellen. Und heute sieht man, dass es wieder ein öffentliches Thema geworden ist. Je nachdem kritisch, mal weniger kritisch. Man sieht das an den Diskussionen auch wieder beim Fußball. Wie fromm dürfen sich Spieler verhalten? Ist es okay, wenn Spieler verfeindeten Mannschaften anschließend gemeinsam beten? Oder ist das nicht okay? Ist das ein zu starkes Zeichen? Ist es okay, wenn in der Halbzeitshow Justin Bieber 41 Mal Halleluja singt? Oder ist es nicht okay? Und man sieht, es gibt hier wieder einen religiösen Diskurs, und das ist eine Chance. Aber man darf sich davon nicht verwirren lassen. Es ist eher medial aufmerksam, weil es etwas exotischer geworden ist. Also das Religiöse hat sozusagen wieder einen Exotikfaktor gewonnen und ist deshalb auch besonders interessant und deshalb auch für die Medien interessant. Gerade weil es nicht mehr selbstverständlich ist, ist dort, wo Religion sozusagen erscheint, an der Oberfläche erscheint, irritiert es eben und hilft dazu. Ich glaube aber, dass der Exotikfaktor auch eine Chance ist für das Evangelium. Dass es gewissermaßen auch die Chance ist, hier wieder etwas neu zu entdecken, was vielleicht vergessen gegangen ist, und dass man Menschen auf dieser Spur neu erreichen kann. Dann hat man in letzter Zeit immer wieder Dinge gehört von einem Neuerwecken von Religiosität in der Generation Z, also das heißt in der Generation der Menschen, die dort hinten sitzen. Also ihr werdet sozusagen Revivals. Die Rede ist von Silent Revival, also stiller Erweckung oder so ähnlich, weil es Studien gab, die gezeigt haben, dass plötzlich wieder vermehrt junge Menschen in die Kirche gehen. Inzwischen hat man bei dieser Studie auch festgestellt, dass nicht alle Daten ganz korrekt erfasst wurden, aber dennoch bleibt es eine Art Gegentrend in der Nische, dass es unter der jungen Bevölkerung eine Art neue Offenheit gibt für den christlichen Glauben. Einige Faktoren tragen dazu bei. Da ist zunächst die digitale Szene. Für die meisten dieser jungen Menschen ist ihr Annäherungsweg an den christlichen Glauben erfolgt zunächst im Internet. Nicht über physische Kontakte, nicht über leibhafte Kontakte, sondern anonym über Internet. Man schaut sich Blogs an, man hört sich Videos an. Ich hatte heute ein Pausengespräch mit jemandem, der seine Thesen, das warst du, seine Texte im Internet verbreitet und genau solche Erfahrungen macht. Also so als erste Andockstation. Man kann sagen, was man in den 90er Jahren als sucherorientierter Gottesdienst gestalten wollte, nämlich niederschwellige Zugänge zum christlichen Glauben, das findet heute im Internet tatsächlich statt. Internet ist ganz niederschwellig, jeder kann sich informieren, und deshalb kann man dankbar sein für alle, die hier gute Inhalte im Internet präsentieren. Das ist ein wesentlicher Teil. Das Zweite, was man feststellen kann, wenn solche Menschen dann weitergehen übers Internet hinaus und auf der Suche sind nach einer Gemeinschaft, wo sie das pflegen können, dann suchen sie einen Ort mit einer antisäkularen Theologie. Das heißt, sie wollen gerade nicht eine Kirche, die das Gleiche sagt, wie man auch außerhalb der Kirche hören kann, sondern eine Alternative zu einer säkularen Kultur. Für diese jungen Menschen ist eine Kirche, die sich der säkularen Zeitgeist anpasst, total unattraktiv. Sondern man sucht ja gerade etwas anderes. Ich glaube, das hängt mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung zusammen. Meine Generation ist noch so aufgewachsen, dass wir gesagt haben, wenn wir das Leben einigermaßen anständig hinkriegen, geht es uns besser als unseren Eltern. Wer ist noch so aufgewachsen? Sozusagen, wenn man sich etwas einsetzt, geht es uns besser als unseren Eltern. Das ist eine ganz typische Einstellung. Auch unsere Eltern haben das erwartet, dass es ihren Kindern besser geht als ihnen selbst. Das war jetzt über einige, eigentlich nach dem Krieg, in allen Nachkriegsgenerationen war das der Fall, dass jede Generation erwartet hat, dass es der nachfolgenden Generation besser geht als der eigenen. Wir haben heute mit der ersten Generation zu tun seit der Nachkriegszeit, die das nicht mehr glaubt, die sozusagen ernüchtert ist von den Versprechen einer säkularen Gesellschaft, die nicht mehr glaubt, dass es ihnen besser geht, sondern die eher damit rechnet, dass es ihnen schlechter geht. Ich habe euch schon vom Taxifahrer erzählt, ich habe ihn das auch gefragt. Was glaubst du? Wir haben über unsere Kinder gesprochen. Was glaubst du, werden deine Kinder eine bessere Welt erleben als du? Und er hat gesagt, nein, sicher nicht. Da habe ich ihn gefragt, und als du Kind warst, hast du gehofft, dass du eine bessere Welt erleben wirst als deine Eltern? Ja, selbstverständlich. Und Sie sehen den Wechsel, den es hier gegeben hat. Und das hat etwas mit Resignation zu tun, dass die Versprechen unserer Gesellschaft nicht eingehalten werden können und es daher zu viel Enttäuschung und Frustration kommt. Und in dieser Enttäuschung gibt es junge Menschen, die neuen Halt suchen. Und das finde ich auch sehr bemerkenswert und eine riesige Chance fürs Evangelium. Und ich glaube in der Tat, dass das Evangelium eine Orientierung bietet. Neue Hoffnung, eine Alternative aus einer Resignationskrise heraus. Es ist nicht zufällig, dass Menschen, die eine klare Glaubensüberzeugung haben, mehr Kinder haben als Menschen, die das nicht haben. Weil mit welcher Hoffnung willst du Kinder in die Welt von heute setzen? Wenn du denkst, dass es der nächsten Generation schlechter geht, also unsere Generation, weshalb überhaupt solltest du noch Kinder haben? Ist das nicht sozusagen ein Verbrechen, Kinder auf die Welt zu setzen und ihnen eine Welt zuzumuten, die schlechter ist als die eigene? Es braucht Hoffnung, um Kinder zu kriegen. Und deshalb sind das ganz viele Anzeichen in diese Richtung, die hier mitschwingen. Menschen, die also auf der Suche sind, suchen nicht eine säkulare, angepasste, weichgespülte Kirche, sondern sozusagen eine antisäkulare Antwort darauf. Und sie finden sie meist in hochliturgischen und in charismatischen Kirchen. Das sind die Kirchen, in denen diese Menschen am häufigsten aufschlagen. Und das ist nicht zufällig, weil das die Kirchen sind, die im Normalfall konservative Theologie haben und erfahrungsorientierte Gottesdienste. Und das ist eine Kombination, die fast unschlagbar ist. Konservative Theologie, also konservativ meine ich nicht altbacken, sondern einfach normale christliche Theologie, wie es über Jahrtausende normal war. Gar nichts Besonderes, einfach orthodox im ganz normalen Sinn. Normale christliche Theologie und erfahrungsgesättigte Gottesdienste. Dass Gottesdienste also nicht nur etwas sind für den Kopf, sondern für den ganzen Menschen, wo man leibhaft etwas erfährt. Das erfährt man in vielen Freikirchen auch nicht. Da sitzt man den ganzen Gottesdienst und wenn es hochkommt, darf man mal etwas laut singen, aber mehr liegt dann nicht mehr drin. Während in hochliturgischen Gottesdiensten mit den vielen Ritualen, mit dem Aufstehen, Sitzen, Knien, Riechen, Schmecken, Sehen, mit dem Licht, mit dem Geruch, mit mit allen Sinnen. Und in charismatischen Gottesdiensten, mit dem Leibgefühl, mit dem, was es mit uns macht, wenn wir gemeinsam singen, wenn wir unseren Leib einsetzen, um Gott zu loben, das macht etwas mit uns. Und es sind typischerweise genau diese Gottesdienste, die eben eine antisäkulare Haltung versprühen. Also gibt es hier vielleicht auch teilweise etwas Korrekturbedarf in den Gemeinden. Also eine Gemeinde, bei der der Glaube nur etwas für den Kopf ist und nicht ins Herz und in die Hände geht, sozusagen in den Leib, ist nicht unbedingt der Ort für säkulare Menschen, die jetzt nach einer Alternative suchen. Wer nach einer Alternative sucht, sucht nach einer ganzheitlichen Alternative, die alle Bereiche des Lebens umfasst, eben nicht nur den Kopf, sondern auch die Emotionen, den Leib, die einen Einfluss hat auf die Lebensform, auf die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte, die eine Abscheu hat vor einem geheuchelten Sonntagsgottesdienst und vielmehr ein echtes Christsein erfahren will, das sich auch im Alltag bewährt, in allen Dimensionen des Lebens, die aber auch etwas spüren muss von der Freude und vom Engagement, von der Leidenschaft, ich könnte jetzt sagen vom Glanz, dass dieser Glanz sichtbar wird und dass der erkennbar wird und dass der Glanz nicht verborgen bleibt. Das ist eine Not für uns Pietisten. Und ich sage das jetzt selbstkritisch, weil ich auch zur Pietistenfraktion gehöre. Weißt du, wir Pietisten, wir glauben ja, dass das Entscheidende im Leben tief drinnen geschieht. Ich bin tief überzeugt. Es berührt mich tief. So beten wir dann auch. Das heißt, wir versenken uns in uns selbst. Da rein. So. Und dann beten wir so, weil da tief drin, da ist Jesus, oder? Da ist Jesus und da tief drin. Und ich freue mich ganz tief. Und ich glaube ganz tief. Und ich glaube das wirklich mit ganzem Herzen innen drin. Und das ist auch eine Stärke. Aber gleichzeitig muss unsere Welt auch etwas spüren davon. Es muss erfahrbar sein. Und plötzlich lernen wir, man kann ja auch Gott in der Höhe loben und dann gehören die Hände in die Höhe und dann freuen wir uns an Gott und dann richten wir uns nicht auf unseren Bauchnabel aus, sondern auf Gott in der Höhe. Also ich sage das alles mit leichtem Schmunzeln. Ihr versteht das hoffentlich, oder? Weil ich glaube, da liegt einiges verborgen, weil wir das nötig haben. Wenn der Glanz uns treffen soll, dann muss er uns ganz treffen, als ganze Menschen. Da müssen wir uns ganz mit hineingeben. Und deshalb, glaube ich, können wir hier lernen aus diesem Gen Z Revival, dass dort Menschen vom Evangelium angezogen sind, wo das Evangelium eine ganzheitliche Lebensform bildet und eine Alternative zur Säkularisierung. Und die Bibel spielt eine wichtige Rolle. Es ist eine bibelnahe Erweckung. Die Bibelverkäufe nehmen wieder zu. Man spürt etwas anderes. Die Bibel wird entdeckt als geheimnisvolles Buch. Das ist nicht einfach eine technische Bedienungsanleitung für ein Leben, nicht ein Ratgeber, wie man es in der säkularen Literatur hat, sondern es ist eher die Bibel als ein ganz großes Geheimnis, dass uns hier eine andere Welt entgegenkommt. Fast so eine andere Welt wie vielleicht bei Star Wars oder Lord of the Rings. Und dass uns die Bibel eine andere Welt eröffnet, eine antisäkulare Welt. Und die ist geheimnisvoll, in die kann man hineintreten, in die kann man sich mit hineinnehmen lassen. Und dann beginnt die Bibel plötzlich neu zu leben und eine neue Wirkung zu entfalten. Ich glaube, das sind Dinge, die können wir von dieser Generation sehr gut lernen. Und deshalb glaube ich, dass bei aller Säkularisierung, selbst wenn Menschen ohne Gott leben, es zutiefst im Menschen Sehnsüchte gibt, die die Menschen auf Gott hinweisen. Und das ist so einer meiner letzten Gedanken für diese zweite Einheit, nämlich, dass es menschliche Sehnsüchte gibt mit religiösem Potenzial. Selbst wenn Menschen nicht religiös sind, haben sie Sehnsüchte, die haben ein religiöses Potenzial. Johannes Hartl hat in seinem Buch Eden Culture 3 solche Potenziale genannt, und ich ergänze gleich noch etwas, nämlich die Sehnsucht nach Beziehung. Einsamkeit ist einer der größten Probleme der Gen Z-Generation. Wir haben eine große, rasant zunehmende Jugendeinsamkeit, weil man spürt, die digitale Vernetzung reicht nicht, um das Beziehungsgefühl, um die Beziehungssehnsucht zu sättigen. Das heißt eigentlich, wenn wir Orte bieten können als Gemeinde, wo es echte Gemeinschaftserfahrung gibt, nicht nur digitale, leibhafte Gemeinschaft, zusammen essen, zusammen feiern, zusammen leben, hat das ein großes Potenzial. Beziehungen sind aber auch schwierig, weil überall, wo man sich auf Beziehungen einlässt, geht es ohne Verletzungen nicht ab. Das ist die Quelle des Evangeliums. Genau deshalb brauchen wir das Evangelium. Evangelium heißt, ich liebe den anderen mit dem Risiko, verletzt zu werden. Lieber verletzt werden als allein sein. Gott hat es genauso gemacht. Er blieb nicht allein, er kam in diese Welt, er hat sich verletzen lassen, weil er lieber die Nähe von Menschen wollte und dabei verletzt wurde bis zum Tod hin, als allein zu sein ohne Menschen. Und wenn das Gott so geht, darf es auch uns so gehen. Lieber verletzt werden, als allein zu sein. Das ist eigentlich die Botschaft des Evangeliums, weil verletzt werden ist nicht so schlimm. Es gibt Heilung. Verletzt werden ist ein Teil unseres Lebens. Aber allein sein ist schlimm. Und das ist eigentlich eine gute Chance für die christliche Gemeinde. Das zweite ist die Suche nach Sinn. Was macht das überhaupt für einen Sinn? Deshalb always start with why. Frag immer zuerst nach dem Warum. Das dritte, die Sehnsucht nach Schönheit. Wo man merkt, das Technische allein hilft nicht. Schönheit hat einen Wert, der über das rein Funktionale hinausgeht. Woher kommt das eigentlich, dass wir doch lieber einen schön angerichteten Teller essen, als ein Mischmasch durch den Mixer und per Spritze uns direkt in den Magen? Oder so ähnlich, weißt du? So ähnlich. Und wir mögen es ja, wenn die Dinge schön sind. Und das hat etwas mit unserem Menschsein zu tun. Das weist über uns hinaus. Und die Sehnsucht nach Würde. Menschenwürde ist ein so großer Wert in unserer Gesellschaft, ist sogar festgeschrieben im Grundgesetz, in den Europäischen Menschenrechtskonvention, ohne dass wir es begründen können als säkulare Gesellschaft. Wir gehen einfach davon aus, wir setzen es als Grundwert. Die christliche Botschaft ist, dass wir einen Grund haben dafür, dass wir es begründen können, weil du nämlich als Gottes Ebenbild geschaffen bist. Die Ebenbildlichkeit Gottes begründet die Menschenwürde. Die Bestimmung des Menschen begründet die Menschenwürde. Sie liegt nicht darin begraben, in dem, was ein Mensch leistet und was ein Mensch tut, ob er noch intellektuell fähig ist oder ob jemand an Demenz erleidet ist. Menschenwürde ist nicht davon abhängig. Menschenwürde ist davon abhängig, geliebt zu werden und geschaffen zu sein, mit der Bestimmung Gottes Ebenbild zu sein. Und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Bei allen Unterschieden, politischen Unterschieden, möchten lieber alle Menschen eine gerechtere Welt als eine ungerechtere. Weshalb eigentlich? Und wir haben doch den Eindruck, lieber eine gerechte Welt und etwas leiden dafür, als eine ungerechte Welt und nicht leiden. Weil die Vision einer gerechten Welt uns leidensbereit macht. Also lieber Einsatz für eine gerechte Welt, als eine ungerechte Welt, in der nur einige wenige profitieren davon. Und das ist tief in uns eingelagert. Und alle, da könnte man gleich eine Predigtreihe daraus machen, gewissermaßen mit evangelistischem Potenzial. Da könnte man auch fünf Wochen daraus machen, weil das die großen Themen sind, die uns jucken, egal ob wir säkular ticken oder nicht. Und ihr merkt, das ist eine der neuen Brücken, die wir bauen können, indem dass wir anschließen an die Grundsehnsüchte, die uns als Menschen gegeben sind, die auch da sind, wenn jemand überhaupt nicht mehr religiös tickt und keine religiöse Sprache mehr hat. Auch ohne religiöse Sprache hat man eine Sprache für Beziehung, für Sinn, für Schönheit, für Würde, für Gerechtigkeit. Darüber kann ich mit allen Menschen sprechen, ganz unabhängig vom religiösen Prägung oder nicht religiösen Prägung. Und das wäre eine der Möglichkeiten, an das anzuknüpfen. Damit komme ich so ans Ende der zweiten Einheit, neue Kontexte verstehen, die Winterlandschaft vielleicht nochmals die großen Züge. Der große Trend ist Säkularisierung. Säkularisierung bedeutet, das Leben ohne Gott zu gestalten und Gott dabei nicht zu vermissen. Es als normal zu empfinden, das Leben so zu gestalten. Auch gar kein Bedürfnis nach Gott zu haben, sondern es als normal zu empfinden. Gleichzeitig macht sich in diesem Setting so ein Nischentrend breit, der deutlich zeigt, dass die Säkularisierung die eigenen Versprechen nicht einhalten kann und nicht zu einer friedvolleren, gerechteren, schöneren, liebevolleren Welt beitragen kann. Und diese Sehnsüchte nach Sinn, nach Liebe, nach Gerechtigkeit, nach Schönheit, durch eine säkulare Kultur gerade nicht gestillt, sondern vielmehr neu angereizt werden können. Das gibt Chancen für das Evangelium, Chancen für den christlichen Glauben und Wege, auf die man sich einlassen kann. Und darüber wollen wir dann in der dritten Einheit nach der Kaffeepause miteinander sprechen. So viel also jetzt Impuls von meiner Seite und wir nehmen uns eine Zeit wieder für Reflexion und Fragen. Erste Phase, nochmals Murmelphase, zu zweit, zu dritt. Was beschäftigt uns jetzt aus dieser zweiten Einheit? Welche Gedanken gehen uns durch den Kopf? 3-4 Minuten so am Platz, zu zweit oder zu dritt. Gibt es aus der Murmelphase heraus ein Echo, das jemand gerne ins Plenum geben möchte? Also es ist ja jetzt gerade gut in Verbindung zur Frage von der Jugend. Also ich versuche es mit eigenen Worten zu sagen. Du kannst sagen, ob ich es richtig verstanden habe. Kann man die berechtigte Hoffnung haben, dass es unter der neuen Generation eine eigene Bewegung gibt, die unabhängig ist von deren Eltern? Hin wieder zum Glauben hin. Man nennt das eigentlich Erweckung, oder? Also, dass Gott einfach durch seinen Heiligen Geist nochmal so wirkt, dass etwas Neues geschieht. Ja, natürlich haben wir diese Hoffnung. Man muss immer... Philipp und ich sprechen von einem hoffnungsvollen Realismus. Wir glauben, dass beides zusammengehört. Das realistische Ernstnehmen der Zahlen. Und wir haben aktuell nicht Zahlen, die darauf hindeuten, dass das in großem Maße geschieht. Und nicht Zahlen, die darauf hindeuten, wenn eine Gemeinde nur einigermaßen anständig ist, wird sie gleich explodieren an Mitgliedern oder so ähnlich. Das heißt, das ist der realistische Blick und gleichzeitig der hoffnungsvolle Blick, dass Gott sich nicht an Statistiken hält. Und der Heilige Geist sich natürlich auch nicht. Also, und deshalb auch dieses Gebet, dass der Heilige Geist selbst das Feuer bei uns entzündet und dass etwas Neues beginnt. Ja, selbstverständlich. Und gleichzeitig muss man schon auch sagen, auch ein Blick in die Erweckungsgeschichte zeigt schon, dass das Erbe, das man von der Vorgängergeneration erhalten hat, nie unwichtig war. Also, mit dazugehört. Ich glaube, das Neue, das entsteht, kann nur Bestand haben, wenn es dann auch zusammenkommt mit dem, was auch den Eltern geschenkt ist. Also auch geistlich gesehen gibt es sowas wie eine Art pubertären Anti-Eltern-Effekt. Man findet im Glauben alles cool, außer das, was die eigenen Eltern einem beigebracht haben. Und es braucht dann dort auch wieder die Reifung, um zu sehen, dass man dankbar sein kann für die Eltern, auch wenn deren Frömmigkeit einem eine Zeit lang sehr abstoßend entgegengekommen ist. Also es gibt verschiedene Dynamiken. Gibt es noch andere Worte aus den Murmelphasen? Sonst gehe ich mal in diese Fragen hinein. Wie kann einem säkularen Menschen, der Gott nicht vermisst, klar machen, dass er Gott braucht? Ich würde sagen, gar nicht. Das ist etwas, was er selber spüren muss. Das heißt, die Botschaft, du brauchst Gott, auch wenn du es nicht weißt, ist eine, die hilft nicht weiter. Das ist sogar etwas überheblich, dass ich dem anderen ein Problem unterstelle, das er selber gar nicht verspürt. so gewissermaßen. Ich glaube also, das ist nicht die richtige Strategie. Das heißt, es kann nur so sein, dass ich mit ihm so unterwegs bin, dass er an den Situationen, an die er an die Grenzen geführt wird oder an denen etwas in seinem Leben geschieht, etwas erfolgt und er und ich dann quasi bereit bin, in dem Resonanzraum, der dann entsteht, offen zu sein und von Jesus zu reden. Ich nenne zwei Ansätze, die dabei helfen können. Das eine nennt sich in der Soziologie Transzendenzerfahrungen. Das bedeutet, dass Menschen, auch wenn sie nicht religiös sind, in ihrem Leben Erfahrungen machen, die sie nicht erklären können oder die ihnen seltsam erscheinen. Transzendenzerfahrungen. Religiöse Menschen oder gläubige Menschen würden das dann gläubig von Gott her deuten. Säkularen Menschen fehlt in der Regel das Vokabular, das dann sinnvoll zu beschreiben, was geschieht. Und wenn sie dann in Verbindung kommen mit Menschen, die ein Vokabular dafür haben, was hier geschieht, dann kann man das aufgreifen. Also Transzendenzerfahrung wäre das eine Stichwort. Und das zweite Stichwort, das ist, sind Grenzsituationen. Das ist ein Gedanke, aus der Philosophe Karl Jaspers systematisiert hat und sagt, wir Menschen kommen immer in unserem Leben an Grenzsituationen. Und Jaspers, der selbst nicht gläubig war, hat gesagt, an diesen Grenzsituationen schimmert die Transzendenz durch. Die sind sozusagen transparent. An diesen wird sozusagen das geschlossene Dach etwas geöffnet, da schimmert etwas durch. Und er nennt vier solche Grenzsituationen. Und diese sind, mal schauen, ob ich es auswendig auf die Reihe kriege, Schuld, Not, Tod und Angst. Das sind also Situationen, die uns als Menschen überfordern, könnte man sagen, in unserem Menschsein, mit denen wir nicht klarkommen. Und das sind Situationen, in denen wir als von der christlichen Botschaft her gewissermaßen in einer Pole Position stehen, weil wir über diese Dinge reden können. Über alle diese Themen, weil Christus in alles reingegangen ist. Er hat höchste Angst gelitten, er hat den Tod durchdrungen, er hat die Schuld auf sich genommen, er hat die größte Not erlebt. Das heißt, Christus ist eigentlich für uns das Vorbild darin, wie wir Grenzsituationen thematisieren können. Was ich jetzt auch ganz, 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 ganz schnell gemacht habe und was ihr sofort realisieren könnt, weil ihr ein gedankliches Gebäude habt, um das zusammenzubringen, das muss man natürlich dann mit säkularen Menschen ausführlicher tun. Aber Grenzsituationen sind eine Möglichkeit, um den Glauben ins Gespräch zu bringen. Und das Dritte sind diese Themen, von denen ich gesprochen habe, die Sehnsüchte. Die ungestillten Sehnsüchte der Menschen. Also ich würde sagen, diese drei Bereiche wären Möglichkeiten, auch jetzt beispielsweise über Gesprächskreise, Themenkreise, Veranstaltungsreihen, Themen aufzugreifen, an die säkulare Menschen andocken können. Und wenn Sie das alles zusammenzählen, haben Sie dann unter dem Strich schon etwa 20 Themen. An die man anschließen kann. Aber ich würde gewissermaßen gleich sagen, wir müssen gar niemandem klar machen, dass er Gott braucht. Also bitte entlastet euch von dieser Aufgabe. Das ist nicht die Aufgabe, die wir erhalten haben. Wir haben die Aufgabe erhalten, Christus wieder zu spiegeln und zu glänzen. Und vielleicht wird jemand von diesem Glanz angestrahlt und angezogen und irritiert und fasziniert. Und dann können wir schauen, was dann geschieht. Wie passt es zusammen, dass die Menschen rund um die Gen Z mit klarer Botschaft suchen, gleichzeitig LGBTQAI-Bewegung so am Wachsen ist? Also ich bin nicht sicher, ob die LGBTQAI-Bewegung noch am Wachsen ist. Die hat auch manche Risse erhalten. Es gibt hier eine sehr auch ein zwiespältiges Bild oder zwei Aspekte. Das eine ist, dass man Menschen in ihren Nöten, auch in der Frage ihrer sexuellen Identität, sehr ernst nehmen muss und nicht vorschnell verurteilen sollte. Das zweite ist, dass Dinge, die einfach nicht stimmen, auch sich auf Dauer nicht bewähren. Und man wird auf Dauer die biologische Seite, die leibhafte Seite des Menschen nicht verleugnen können. Und ich glaube, dass es also Konzepte sind, die sich auf Dauer nicht bewähren, Sie hinterlassen bestimmten Kollateralschaden, sie bewähren sich nicht auf Dauer und die Konzepte kriegen Risse. Das heißt, immer mehr Firmen haben ihre LGBTQ-Programme längst eingestampft und machen die nicht mehr. Das heißt, vielleicht sind wir hier schon Zeugen des Ende eines bestimmten Trends. Der Trend ist aber einzubetten in etwas Größeres. Und der größere Trend ist der sozusagen der gefühlt Diskriminierungstrend. Also das Gefühl, diskriminiert zu werden, weil man zu einer bestimmten Gruppe von Menschen gehört. Und das ist auch eine tiefe, also dahinter steckt auch eine tiefe Sehnsucht. Es steht die tiefe Sehnsucht nach Anerkennung, angesehen zu werden. Und hinter diesem Gefühl, nicht gesehen und nicht anerkannt zu werden, ist auch ein Ausdruck von Einsamkeit und Würdelosigkeit. Das heißt, was wir einem Personen immer schenken können, ist Ansehen. Angesehen zu werden, nämlich dass man sie als Gegenüber, als Menschen ansieht. Und seht, deshalb ist für mich überhaupt, wenn ich einen Mitmenschen treffe, ist es mir eigentlich zunächst ganz ziemlich egal, gehört er zu einer politischen Gruppierung, was hat er für eine Einstellung zu diesen sexualethischen Fragestellungen, sondern ich sehe zu ihm zunächst einen Mitmenschen, der genauso Mitmensch ist wie ich, von Gott geliebt, von Gott geschaffen, von Gott bestimmt, Gottes Ebenbild zu sein, ein Mensch, der genauso tiefe Sehnsüchte hat wie ich, ein Mensch, der ebenso hin und her gerissen ist von Trieben und Wünschen, wie ich es bin. Und auf dieser Ebene versuche ich, den Mitmenschen zu begegnen. Ich glaube, dass es bei der Gen Z-Generation eine Polarisierung gibt. Auch. Das ist das zweite Stichwort, das man sagen muss, dass also zwischen einem säkularen Zug und einem antisäkularen Zug, dass das weiter auseinanderläuft. Und das stellt unsere Gesellschaft noch vor große Spannungen. Vielleicht soweit. Wie erreiche ich die Jugend zurzeit mit dem Evangelium? Also, ich bin einfach die falsche Generation. Jetzt gibt es hier einige Jugendliche, die jetzt hier vorne stehen sollte. Ich schaue mit ganz viel Freude und manchmal mit etwas Neid, wie es meinem Sohn geht. Mein Sohn ist Jugendpastor in einer Gemeinde und er hat irgendwie einen Draht gefunden, wie er mit seiner Jugend evangelistisch wirksam ist, auf eine Art und Weise, wie wir das nie waren in unserer Jugendzeit. Also man muss sich vorstellen, die haben jetzt True Story Night gemacht. Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Das ist quasi von, wie heißt das? ProChrist, von ProChrist, die Jugendfraktion und True Story jetzt also nicht mit zentral, sondern dezentral in den Gemeinden selber durchgeführt. Die machen, und das ist sozusagen eine Kombination von ganz klarem Glauben und verrückten Dingen, die da gestaltet werden. Auf dem Flyer oder auf der Homepage, da gibt es so Fragen und Antworten, da ist eine Frage, wollt ihr uns bekehren? Und die Antwort, ja, wir möchten, dass ihr zu Jesus findet. Und so offen haben wir das nie gesagt, als in meiner Jugendzeit. Ja, wir möchten, also wer da hinkommt, weiß, die Intention der Leute ist, ja, wir möchten, dass die Menschen zum Glauben kommen. Die halten kein Blatt vor den Mund. Das meine ich mit dieser antisäkularen, die sagen nicht, nein, du kannst bleiben, wie du willst, du kannst einfach eine etwas tolle Erfahrung bei uns machen, sondern von Anfang an mit total offenem Visier, wir glauben, dass dein Leben mit Jesus super ist. Und wir wünschen uns sehr, dass du das auch hast. Und wir machen diesen Anlass auch, um dir das schmackhaft zu machen. Und dann wird es begleitet in einer Kombination von sehr klaren Impulsen, von persönlichen Zeugnissen, von der Möglichkeit, Frage zu stellen und Antworten zu erhalten, also einer starken Interaktion und einfach von verrückten Erlebnissen. Die haben also dann in dieser True Story Woche mit den Jugendlichen zusammen aus Holz eine Wasserrutschbahn vom Kirchendach gebaut. man darf sich nicht nach allen Sicherheitsvorschriften fragen, aber die haben eine Wasserrutschbahn gebaut und am Ende der Woche konnte man die benutzen und konnte sozusagen aufs Dach herauf und in einen Pool runterrutschen. Und am letzten Abend gab es dort einen Taufgottesdienst. Also man ist halt nicht runtergerutscht, für die, also keine falschen Vorstellungen. So. Aber man kann sich vorstellen, dass dieses ganze Ambiente, wir bauen zusammen eine Wasserrutsche und wir feiern einen Taufgottesdienst. Das ist das, was ich meine mit ganzheitlicher Erfahrung. Da ist nichts ausgeschlossen, da gehört alles direkt zusammen. Und dann haben sie die nächste Woche gesagt, was könnten wir wieder machen vom Kirchendach? Und dann haben sie von der Feuerwehr sich so eine Luftmatte geholt, die man sonst unter die Dächer legt, wenn man runterspringen muss, wenn es brennt. Und dann durfte man sozusagen von so hoch, wie man will, runterjumpen auf die Decke. Das heißt, Erfahrung, klare Botschaft, Raum für Diskussion, Auseinandersetzung, kein Zwang, aber offenes Visier, das, glaube ich, sind wesentliche Komponenten, die zusammenkommen, wenn ich jetzt an die Jugendarbeit denke. Und das lerne ich jetzt von den anderen, das sage ich gar nicht aus meiner eigenen Erfahrung. Da können sicher andere auch noch mehr berichten. Wo sind die Muslime in den Statistiken? Ganz normal wie alle. Muslime haben die gleiche Entwicklung wie die Christen. Es ist etwas anders gelagert, aber man kann sagen, auch in der muslimischen Gesellschaft wird die Mitte eher aufgerieben zugunsten einem säkularen Pol und einem konservativen Pol. Sozusagen, also entweder man ist ein Moslem mit voller Überzeugung und das führt dann dazu, dass mehr Jugendliche auch beginnen wieder Kopftuch zu tragen und ähnliche Dinge, aber sozusagen der Low-Level-Muslim-Culture, ich mache etwas Ramadan, aber nicht allzu streng und ansonsten nehme ich das alles nicht zu ernst, hat genauso wenig Bestand in unserer Kultur wie ein Low-Level-Christentum. Das kann man ungefähr sagen. Also auch da gibt es eine Form von Polarisierung. In der Statistik sind die also mit drin, aber es ist natürlich statistisch gesehen keine so große Menge. Also die Zahl der Muslime ist gar nicht, also ich sag mal, ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, dass das statistisch ins Gewicht fällt. Wie gesagt, die Zahl der Religionslosen ist unendlich, also nicht unendlich, aber sehr, sehr viel größer als die Zahl der Moslems. Das heißt, was sich jetzt dort entwickelt in der Szene der Religionslosen, ist statistisch gesehen, hat viel mehr Einfluss als das, was sich in der muslimischen Szene bewegt. Ändert sich im Angesicht von Sterben und Tod dieser Trend? Nicht unbedingt. Auch hier sind die Studien eigentlich sehr klar. Im Tod und im Alter kann aktiviert werden, was vorher im Leben schon mal vorhanden war. Aber es kommt nicht neu dazu. Das heißt, wer als Mensch komplett säkular erzogen wird, wird im Alter nicht plötzlich anders. Aber wer als Kind in der Sonntagsschule war und dann ein ganzes Leben lang überhaupt nichts mit Gott am Hut hat, das kann sich reaktivieren im Alter. Das ist die Erfahrung, die jetzt meine Frau macht im Pflegeheim. Man kann ja sagen, die Generation, die jetzt in den Pflegeheimen ist, die wurden fast alle noch christlich geprägt. Die sind fast alle, die gehören ja noch zu dieser 1970er Generation, also zu dieser Zeit, die da war. Das heißt, die sind fast alle religiös ansprachfähig, weil die etwas mitbringen. Die haben gewissermaßen ein Potenzial mitgekriegt in ihrer Kinder- und Jugendzeit und das kann jederzeit aktiviert werden. Man kann sagen, was man nicht in der Kinder- und Jugendzeit mitkriegt, kann nur schwer nachher kompensiert werden. Es ist wirklich ein Wunder Gottes und wir rechnen mit dem Wunder Gottes. Aber das, was in Kinder- und Jugendzeit mitgegeben wurde, hat das Potenzial, dass es immer wieder zur Entfaltung kommen kann. Das sei auch den Müttern und Vätern und Großmüttern und Großvätern gesagt, die sich Sorgen um ihre Kinder und Enkel machen, die vielleicht nicht so im Glauben leben, wie man sich das erhofft und erwünscht hat. Was ihr den Kindern mitgegeben habt, ist nicht vergebens. Vielleicht seht ihr nicht mehr, wie es sich entfaltet. Aber es ist jederzeit möglich, dass es sich entfalten kann. Es ist schon so, dass angesichts vom Sterben und Tod andere Fragen sekundär werden. Weißt du, angesichts vom Sterben und Tod geht es beim Glauben nicht mehr darum, muss ich mein ganzes Leben ändern. Da gibt es nicht mehr viel zu ändern. Da gibt es nur noch eins, vertraue ich Gott. Und das tut gut. Das heißt, es Sterben und Tod fokussiert auf das Wesentliche. Und das andere verschwindet dabei. Jetzt nehmen wir noch eine Frage. Wie ist der potenzielle Dauereinwand einzuordnen, dass Gott unabhängig von unseren Methoden und Gestaltung wirkt und es nur auf Vertrauen auf ihn ankommt? Ich arbeite mit einem ganz anderen Modell. Das erzähle ich nach der Pause. Gut.